Ich weiß so, manche haben es nicht so mit der katholischen Kirche. Ich bin trotzdem so ein bisschen ein Fan von Benedikt dem 16. Der hat nicht, weil er Papst ist, sondern weil er manches Gute gesagt und geschrieben hat, besonders über Jesus. Und er hat einen Satz geprägt, der ist bei mir so tief reingehauen. Nämlich dieser eine schlichte Satz, wer glaubt, ist nicht allein. Wer glaubt, ist nicht allein. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, der soll nicht alleine sein. Weil Glaube in Jesus Christus ist immer, immer ein Beziehungsgeschehen. Auf der einen Seite ist es dieses Beziehungsgeschehen, das wir als Geschöpfe, als Menschen mit dem Schöpfer verbunden sein dürfen. Dass der Schöpfer nicht einfach nur weit weg ist und uns selbst überlässt, sondern dass Gott als der Schöpfer auch unser Vater sein will. Dass er mit uns in Beziehung stehen will. Dass er mit uns kommunizieren will. Dass er mit uns reden will. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, möchte zu dir und zu mir heute Morgen reden. Der möchte mit mir reden, der möchte mit dir reden, der möchte, dass wir miteinander verbunden sind. Was ist das für eine Gnade? Was ist das für ein Geschenk? Und trotzdem ist das für uns Menschen immer so eine Herausforderung, dieses Miteinander, das Soziale, die Beziehungen. Weil wir auf der einen Seite als Menschen so geschaffen sind, dass wir den anderen brauchen, dass wir die Gemeinschaft brauchen, dass wir das Miteinander brauchen. Keiner von uns kann ohne den anderen sein. Und trotzdem erleben wir manchmal unsere Mitmenschen so ein bisschen als Konkurrenten. Und wisst ihr, das fängt schon ganz früh an. Und ich habe überlegt, soll ich das heute Morgen sagen, aber mein lieber Sohn Jeremias, der wird es mir verzeihen. Die Kinder von Pastoren, die müssen immer für Illustrationen herhalten. Als der Jeremias 3 Jahre alt war, bekam er einen kleinen Bruder. Da bekam er ein Brüderchen. Und als das Brüderchen da war, das war für den Jeremias auf einmal so ein Umbruch, so eine Veränderung. Ich bin nicht mehr allein. Auf einmal ist da noch jemand, ein Baby, ein Bündel, das bleibt auch noch bei uns. Das geht nicht wieder weg. Die Mama hat das die ganze Zeit auf dem Arm. Vorher hat sie sich doch nur um mich gekümmert. Und jetzt? Oh, unser Jeremias, der war ganz durch den Wind. Ganz durch den Wind. Und es hat lange gebraucht. Es hat lange gebraucht, bis die beiden so miteinander umgegangen sind, dass wir nicht um das Leben fürchten mussten. Ich übertreibe ein bisschen. Also, wir mussten immer gucken, dass es einigermaßen hinhaut, dass hier nicht Leib und Leben und Gesundheit gefährdet ist. Und heute ist es für uns ein Geschenk, wenn wir sehen dürfen, wie unsere beiden Jungs miteinander so wunderbar umgehen. Weil sie gelernt haben, zusammen ist man doch besser unterwegs, als wenn nur immer der Einzelne gelten will, der Einzelne Recht haben will. Und das ist auch das Spannungsfeld, in dem wir als Gemeinde leben. Wisst ihr, in der Gemeinde ist es so, dass wir ganz unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Prägungen, Erfahrungen und Ansichten, unterschiedliche Erkenntnisse, die kommen hier zusammen. Und es ist immer interessant zu sehen, dass es Dinge gibt, wo Menschen völlig einer Meinung sind und wo sie sagen, das ist gut. Als ich am Montag in der Tagespflege war, da hatten die Mitarbeiter der Tagespflege eingeladen und hatten so eine kleine Feier für sich und haben dann auch so ein paar noch mit dazu eingeladen. Ich durfte mit dabei sein. Und als wir dort miteinander am Tisch saßen und wir kamen ein bisschen ins Gespräch, auch mit anderen ehrenamtlichen Helfern, da haben wir gedacht, ja, warum können wir die Tagespflege unterstützen? Weil wir alle gemeinsam der Überzeugung waren, das ist eine gute Sache. Da hat keiner dran gerüttelt, dass man sich um ältere Menschen kümmert, dass man sich liebevoll ihnen zuwendet, dass sie eine gute Zeit haben, wenn wir sehen, dass dort Menschen, denen es nicht leicht geht, manche, die mit schweren Behinderungen zu kämpfen haben, dass man sich ihnen in Liebe zuwendet, in Fürsorge. Jeder normale Mensch wird sagen, das ist gut. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und dann gibt es andere Fragen, andere Fragestellungen, wo wir auf einmal ganz konträre Ansichten und Meinungen haben können. Und im Neuen Testament war das ganz genauso. Im Neuen Testament gab es auch immer wieder Themen, Konfliktbereiche. Und als der Apostel Paulus einen wunderbaren Brief, sein ganzes Vermächtnis, seine ganze Einsicht über die Gnade, über die Rechtfertigung, über das, was uns in Jesus Christus geschenkt ist, als er diesen Römerbrief geschrieben hat und dort das ganze Evangelium entfaltet für Juden und Heiden, als er dann in den praktischen Teil kommt, so ab Römer 13, dann kommt so die Paränese, die Ermahnung, auf einmal geht es im Leben ins Eingemachte hinein. Ins Eingemachte. Und dann kommt er auf die Konflikte zu sprechen, die es damals in Rom in dieser Gemeinde gab. Konflikte, wo wir sagen, wie konnten die sich damals über sowas streiten und über sowas überhaupt in die Wolle kommen? Wie war das überhaupt möglich? Nämlich, die haben sich damals, hatten die dieses Thema Speisen, Getränke, Einhaltung von Reinheitsvorschriften, bestimmte Feiertage, muss man sie einhalten oder nicht? Heute, wenn du heute Abend bei der Kirche eingeladen bist und da gibt es einen Imbiss, da ist jeder froh, dass es was zu essen gibt. Aber für die Römer wäre das schwer gewesen. Die einen hätten gesagt, das darf ich nicht essen, das kann ich nicht anfassen. Und ich kann vielleicht so gar nicht mit Leuten Tischgemeinschaft haben, die so komische Sachen essen, die sie auf dem Markt gekauft haben, wo vielleicht dieses Fleisch irgendeinem Götzen vorher noch geweiht wurde. Und das darf ich doch nicht essen, das darf ich doch nicht anfassen, das darf ich doch nicht anrühren. Und der andere sagt, was machst du dir im Kopf da drum? Alles ist rein, der Herr hat doch gesagt, alles ist rein. Wieso kümmerst du dich darum? Wir sind doch befreit. Kannst du doch nehmen. Und auf einmal merkt man, der eine eng in seinem Gewissen, der andere protzt ein bisschen mit seiner Freiheit. Dabei ist das Essen, die Tischgemeinschaft, der größte Ausdruck von Gemeinschaft, wo man Beziehung pflegt, wo man füreinander da ist. Und in diese Situation hinein richtet sich unser Predigttext Römer 15, 2 bis 7. Und den möchten wir mal kurz lesen. Ich lese ihn nach der guten Nachricht. Jeder von uns soll seinem Mitmenschen zu Gefallen leben, natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern so, wie es den heiligen Schriften vorhergesagt war, die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Was in den heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Denn werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Alle werden Gott gemeinsam preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Für den Apostel Paulus war es wichtig, seinen Geschwistern in Rom, er war selbst noch gar nicht nach Rom gekommen, aber er kannte dort viele Geschwister. Er hatte in Kleinasien, ist er vielen Menschen begegnet, die in Rom dann ihre geistliche Heimat in diesen Hausgemeinden hatten. Und dem Apostel Paulus war es ganz wichtig, diesen Christen zu zeigen, was haben sie gemeinsam? Was haben sie gemeinsam? Was haben sie gemeinsam in Jesus Christus? Was haben sie darin gemeinsam? Weil die Unterschiede gab's. Und die Unterschiede konnte man auch gar nicht wegwischen. Und selbst Paulus hat in dieser Frage sich nicht neutral verhalten. Er hatte ganz klar eine Auffassung, wie man mit bestimmten Speisen und Getränken und mit bestimmten Feiertagen umzugehen hat, nämlich, dass sie keine Rolle spielen. Und trotzdem hat er gesagt, unser Verhalten, unser Umgang miteinander darf nicht in erster Linie von meiner Erkenntnis, die ich zu einer bestimmten Frage habe, bestimmt sein, sondern von dem, was wir gemeinsam in Jesus Christus haben. Darum geht es. Paulus sagt und mutet den einen zu, auch wenn du glaubst, du könntest alles essen und trinken. Da ist dein Bruder, da ist deine Schwester und deren Gewissen schlägt. Du musst nicht mit deiner Erkenntnis gelten und damit deine Bruder oder deine Schwester in Bedrängnis bringen. Aber denen, die sozusagen sich auf ihre Reinheit und auf ihre Rigorosität etwas einbilden, die werden genauso herausgefordert und zu sagen, warum schaust du auf den herab, der in einer anderen Art und Weise eine Freiheit hat, die du vielleicht ablehnst? Es geht hier also um Dinge, die nicht Bekenntnischarakter haben. Und da ist es für den Apostel Paulus wichtig, dass das Wesentliche, das Gemeinsame in den Blick kommt. Und er tut es, er rückt das in diesem Abschnitt in den Blick, weil er sagt, ihr als Gemeinde seid Gottes Werk. Zerstört nicht das Werk Gottes wegen einer Essensfrage, Römer 14. Und deshalb möchte ich uns heute einmal ein bisschen entfalten, was denn das Gemeinsame ist. Wisst ihr, ich habe die Texte immer so im Luther im Kopf. Nehmt einander an, darum nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat zu Gottes Lob. Wie hat uns Christus angenommen? Wie hat Christus dich und mich angenommen? Wisst ihr, das Wort Annahme, das ist manchmal ganz eng so das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich das Wort Annahme oder angenommen sein gehört habe, gelesen habe, da kam ich zu dem Wort Selbstannahme. Und ich kenne das aus meiner eigenen Biografie, dass ich manchmal große Last hatte, mich ganz wirklich selbst anzunehmen. Mit meinen Brüchen, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden, mit meinem Versagen. Und da ist aber auf der anderen Seite die Annahme Gottes in Jesus Christus, wie euch Christus angenommen hat. Wie hat mich Christus, wie hat Christus dich denn angenommen? Wisst ihr, Christus hat uns angenommen, als wir noch, so sagt es uns die Bibel, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch um uns selbst uns gedreht haben, obwohl Gott für uns überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen generalisieren. Christus hat uns schon angenommen, wo wir mit ihm noch gar nichts zu tun haben wollten, weil wir uns nur um uns selbst gedreht haben. Und er hat uns so angenommen, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und aus Liebe, aus dieser Annahme, dass er uns annimmt. Und jetzt sagt er, ich will sie annehmen, aber ich muss sie erst mal erlösen und erkaufen. Ich muss sie frei machen. Ich muss sie aus dem Machtbereich der Sünde, der sie gefangen hält, herausholen. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Er hat nicht nur so lapidar gesagt, ich nehme dich mal an, so wie du bist. Bist schon ganz okay. Sondern er hat sich diese Annahme etwas kosten lassen. Er hat den Preis dafür bezahlt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und durch seine Gnade sind wir angenommen. Keine Zurückweisung, keine Ablehnung. Wie viele Menschen in dieser Welt erleben sich als Menschen, die abgelehnt werden, die nicht gewollt sind, die man nicht gelten lassen will, die vielleicht nur eine kleine Nummer sind in einem riesig großen Betrieb, unbedeutend im Kollektiv. Ich habe vor einigen Jahren einmal ein Video gesehen von chinesischen Christen. Und von chinesischen Christen, die tief ergriffen waren für das, was sie in Jesus Christus geschenkt bekommen haben, diese Annahme, dass sie sich Gottes Kinder nennen dürfen, die haben darüber geweint. Warum? Weil in ihrer Gesellschaft der Einzelne völlig unwichtig ist. Da bist du nur ein kleines Rädchen, das dem großen Ganzen dienen muss und einfach ersetzbar, austauschbar. Und wenn du nicht die entsprechende Leistung bringst, dann können wir dich abschreiben. Auch heute ist das in unserer Gesellschaft manchmal so. Wenn du nicht mehr deine Leistung bringst, wenn du nicht mehr deine Effizienz zeigst, dann wird deine Stelle gestrichen. Christus hat uns angenommen. Und seine Annahme, dass wir in Jesus Christus von Gott her angenommen sind, was ist das für ein Geschenk? Ich muss nicht mehr hergehen und immer wieder mein Dasein vor mir selbst und vor den anderen rechtfertigen. Ich darf sein, so wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten. Und diese Annahme ist an keine Vorbedingungen geknüpft. Paulus sagt, wie Christus uns angenommen hat. Denkt über dieses Wie nach, über dieses Wie. Was bedeutet dieses wie Christus uns angenommen hat? Und da habe ich die ganze Nacht drüber gedacht, nachgedacht. Was bedeutet dieses wie? Wie hat mich Christus angenommen? In seiner unfassbaren Liebe, in seiner unfassbaren Gnade hat er mich angenommen. Und das geht jetzt noch weiter. Das geht noch weiter. Wie hat Christus uns angenommen? Er hat uns sogar angenommen als einen Ort, wo er selbst sein Zuhause findet. Christus lebt in mir. Christus lebt in dir. Christus lebt in mir. Paulus sagt, ich lebe aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt im Korintherbrief, Christus in euch. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in euch. Eine engere Verbindung kann Jesus nicht mit dir und mit mir eingehen, als dass er durch seinen Heiligen Geist in dir und in mir wohnt, Wohnung genommen hat. Und manchmal lasse ich ihm so wenig Raum. Das sind meine Ängste, das sind meine Zweifel, da ist mein Geltungsdrang, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Erwartungen. Und manchmal, wenn ich so in mich hineinschaue, dann dominiert das. Und trotzdem sagt Christus, ich komme zu dir, ich komme in dich hinein. Und ich helfe dir, dass wir vielleicht das eine oder andere irgendwann mal rausschmeißen, was hier nicht reingehört. Aber ich will in dir wohnen. Wir leben durch ihn, er in uns, wir in ihm. Und dann macht Jesus noch etwas ganz, der Christus, der Jesus Christus, der auferstandene Herr. Er macht dann noch einen Schritt weiter. Er geht nämlich den Teil, dass er sagt, ich lebe nicht nur in dir, sondern auf einmal hören wir das Wir Gottes. Wir sind Teil seines Leibes, seiner Gemeinde. Er lebt nicht nur im Einzelnen und gibt mir meine Spezialoffenbarungen, sondern er lebt in uns. In uns. Er ist in seinem Leib lebendig. Ihr seid der Leib Christi, jeder von euch ein Glied, ein Teil. Und sein Geist ist es, der uns untereinander verbindet, der uns zu einem Tempel macht. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So hat uns Christus angenommen. Als Einzelne und als wir, weil wir von ihm zusammengestellt worden sind. Und das ist eins der tiefsten Anliegen, die unser Herr hatte. Eins der tiefsten Anliegen. Eins der tiefsten Anliegen unseres Herrn ist es, und dafür betet er in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet. Er betet, ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Auf einmal spüren wir hier eine Tiefe der Beziehungsebene, die uns vielleicht ein wenig zurückschreckt. Dass Christus uns so nahe kommt, dass er durch seinen Geist in uns Wohnung nehmen will. Und dass er das will in seiner Gemeinde. Und dieses Angenommensein, dass wir angenommen sind, jeder Einzelne, dass er uns aber auch annimmt als Gemeinde, dass er unter uns wohnt, dieses Angenommensein, hat seine tiefen Beweggründe, seine Wurzeln, weil Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Und deshalb hat Jesus dieses Wort gesagt, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Die Liebe ist die Annahme Gottes. Durch die Liebe sind wir Angenommene. Und wisst ihr, Jesus will uns nicht nur annehmen hier als Gemeinde, sondern hört nochmal zu, die Perspektive, die sich daraus ergibt. Vater, ich will, betet Jesus in Johannes 17. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Wenn wir auf die Pastorentagung Langeoog heutzutage fahren, und da muss ich zu meiner Schande bekennen, das ging bei mir auch immer so, dann gibt es nur noch Einzelzimmer. Keiner traut sich mehr, mit dem anderen zusammen das Zimmer zu teilen. Man schnarcht, man muss für sich sein, man braucht seine Privatsphäre. Ich wage es dieses Jahr und gehe nochmal mit einem Kollegen, den ich aber schon ein bisschen besser kenne. Mit dem traue ich mich jetzt nochmal ein Zimmer zu teilen. Der Herr sagt: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Der Herr will im Himmel nicht alleine sein. Da hat's doch schön, könnte man ja sagen. Der Herr braucht keine Privatsphäre. Der will dich und mich dabei haben. Der macht uns Raum. Bildlich gesprochen sagt der Herr, ich habe Wohnungen bereitet. Ich habe schon alles für euch fertig. Er will uns bei sich haben. So nimmt er uns an. Das ist mehr wie akzeptieren. Das ist dieses Angebot von Gemeinschaft. Und das ist etwas, was in dieser Annahme, wie Christus uns angenommen hat. Auch ich könnte da noch vieles zu sagen. Aber ich bitte euch, denkt einmal darüber nach, was dieses bedeutet, wie Christus uns angenommen hat. Nämlich aus dem heraus erwächst dann, aus dem heraus kommen dann auch die Folgerungen, die Schlussfolgerungen, die sich für unser Zusammenleben ergeben. Wenn Christus mich angenommen hat, wenn er in mir lebt und wenn ich mit ihm, mit meinen Geschwistern verbunden bin, dann ist das eine ganz neue Wirklichkeit. Dann ist das eine Wirklichkeit, eine Realität, die wir nicht machen. Wir entscheiden uns nicht dafür. Wir entscheiden uns nicht dafür, wer zur Gemeinde gehört. Wir entscheiden auch nicht darüber, in wem Gott Wohnung nimmt. Und Gott sei Dank muss ich nicht entscheiden, wen Christus angenommen hat. In einem Lied, was wir früher als Jugendliche gesungen haben, da hieß es, da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Nein, wir müssen nicht darüber entscheiden, wen Christus annimmt oder nicht. Nein, wir dürfen uns freuen, dass wir Angenommene sind und uns über jeden freuen, der auch angenommen ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und darüber möchte ich zum Schluss noch mal ganz kurz mit euch nachdenken, was das bedeutet. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das muss man mal ganz langsam durchbuchstabieren. Wenn Christus mich so angenommen hat, dass er mich in bedingungsloser Liebe errettet und erlöst, wenn er es mich so annimmt, dass er in mir Raum nimmt, in mir lebt, und wenn er ohne mich und meine Geschwister die Ewigkeit nicht alleine sein will, er will mich dabei haben, dann gilt das allen. Und es gilt auch denen, die in anderen Fragen, theologischen Fragen, Erkenntnisfragen, Lebensfragen, ganz anders ticken wie ich. Und Paulus sagt hier uns, ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle. Er sagt nicht, ein jeder lebe so, dass seine Erkenntnis oben ansteht, sondern ein jeder lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle. Warum? Weil der Christus in der Schwester und im Bruder viel, viel wichtiger ist als in bestimmten Dingen meine eigene Überzeugung. Der Wert, dass Jesus uns angenommen hat, das ist so ein unfassbarer Wert. Und er lebt ja in meinem Bruder und in meiner Schwester. Ich kann sie doch nicht einfach übergehen, geringschätzen oder schlimmstenfalls sogar auf sie verzichten wollen. Na, wenn er anderer Meinung ist, kann er ja gehen. Nein. Sondern wir wollen um unsere Gemeinschaft, um unser Miteinander ringen. Weil ich doch nicht den Christus im Bruder oder in der Schwester ablehnen will. Nein, weil Christus ihn oder sie angenommen hat, weil Christus in ihr und in ihm lebt und weil er uns in unserer Mitte lebt. Deswegen möchte ich dazu beitragen, dass der Christus in mir dem anderen begegnet. Und deshalb habe ich zum Schluss eine kleine Herausforderung für euch. Vielleicht gibt es irgendeinen Menschen oder den einen oder anderen hier in der Gemeinde, wo du sagst, oh, mit dem, wenn ich den halt jeden Sonntag sehen müsste, wäre nicht schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr, nein, den gibt es überhaupt nicht. Oder die gibt es überhaupt nicht, das wäre super. Aber vielleicht könnte es ja sein, dass es da jemanden gibt oder andere gibt, du sagst, die schon wieder. Oh nein. Und dann geh mal in ein Gespräch mit Jesus und sag, halt, du bist ja in mir drin, du lebst ja in mir. Weißt du, ich mache das manchmal so, ich mache so einen inneren Dialog mit Jesus. Sag, Jesus, jetzt müssen wir mal zusammen eine Tasse Kaffee trinken, jetzt müssen wir mal miteinander ins Gespräch kommen, jetzt müssen wir mal miteinander reden. Wenn ich dann mit irgendeinem Menschen oder mit irgendeinen Leuten, wo es mir nicht so leicht fällt, dann versuche ich mit Jesus über diese Menschen oder über diese Person oder über diese Situation ins Gespräch zu kommen. Und dann will ich mir erstmal von Jesus hören, wie denkst du denn über den? Wie denkst du denn über die? Was bedeuten sie dir denn? Was ist dir an ihnen wichtig? Und auf einmal merke ich, wenn ich mit Jesus darüber ins Gespräch komme, über den anderen und sage, Herr Jesus, weißt du was, ist gut, dass du mir deine Sichtweise schenkst, deinen Blickwinkel schenkst und dass du mir klar machst, hey, Jochen, der ist angenommen von mir. Den habe ich sogar einen Platz im Himmel für dich. Für den habe ich einen Platz im Himmel, danach sitzt er noch neben dir. Auf einmal verändert das. Verändert das alles. Und dann merke ich, dass das, was mich von ihm unterscheidet, gar nicht mehr die Bedeutung hat. Gar nicht mehr diese Relevanz hat. Sondern ich weiß, er ist doch von Christus geliebt und angenommen. Sie sind von Christus geliebt und angenommen. Und dann dieses Miteinander zu erleben, was Christus schenkt, durch die Wirklichkeit, die seine Annahme bewirkt, das ist Gnade. Und darum dürfen wir in der Gemeinde ringen. Nicht, dass wir alle Unterschiede unter den Teppich kehren. Das hat Paulus nicht gemacht. Aber es ist die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und es ist die Art und Weise, was uns dabei wichtig ist. Oder noch besser gesagt, was Jesus dabei wichtig ist. Amen. Ich möchte uns bitten, dass wir aufstehen und beten. Herr Jesus, dass du uns an